Fritz. Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Wir lassen uns heute nicht überwachen.
Fritz Trackback.
Bei Fritz geht es heute darum, zum Beispiel, wie das eigentlich so ist mit dem Breitband, also diesen schnellen Internetverbindungen. Vielleicht hört ihr gerade uns über den Stream und es funktioniert total super, vielleicht aber auch nicht. Könnte eben daran liegen, dass ihr keine schnelle Internetverbindung habt. Und eigentlich wurde seitens der Politik uns versprochen, dass wir schnelles Internet bekommen und das schon bis 2014 und zwar alle. Ja. Problem ist, dieses kleine, süße, zarte Versprechen wird wahrscheinlich auch nicht mehr bleiben als das, nämlich ein Versprechen, das nicht eingehalten wird. Warum das der Fall ist, warum wir nicht alle bis 2014 endlich mit schnellem Internet versorgt sein werden, das klären wir hier später bei Trackback. Und bei der Show mit Internet und so gibt es auch jede Woche Netzmusik, also solche Musik, die ihr unter der Creative Commons oder auch kurz der CC-Lizenz euch aus dem Netz einfach mal so ziehen könnt und manchmal sogar weiterreichen könnt. Und diese Woche starten wir mit Nigelnagel neuer Musik in die Netzmusikwoche. Seit gerade mal 5 Monaten gibt es die Band New Wives und schon jetzt haben sie eine ganze EP rausgebracht. Anfang 2013 sind die New Wives ins Studio gegangen, haben angefangen einfach mal ein paar Songs zu arbeiten und die sind jetzt alle auf dieser EP drauf. Und ich kann euch eins schon mal sagen, es ist eine ganz fantastische EP geworden und ich bin echt gespannt, wie das mal wird, wenn die echt mal irgendwie ein Jahr ins Studio gehen und was produzieren. Das muss ja der absolute Knaller sein und deswegen hört auch einfach mal am besten rein und wenn es euch gefällt, dann ladet euch den Song direkt runter auf trackback.fritz.de. Gibt's den Download-Link und das sind jetzt die New Wives mit Lucy, Song About Her.
So strange when you say I want to, and I feel so vain when I say I love you. Oh, a safety precaution, a good excuse. But now it's breaking at the seams. These things we've only had in dreams. Oh, to just turn at times when they'd ask about me, and I tell them about you. No, maybe from the start it felt off love in nearly every part. You do quite well to quell that storm inside your heart, with the forecast looking dark. Time will always ebb and flow.
soaked with all we know. All too well, yeah, I knew that you were right, but I just could not afford to agree with you more. You know, you steal my love. That's what I'm thinking, and I act so dumb. Whoa, whoa, whoa. I'm sick of you. Maybe we just give up. I'm through. I've had enough. Whoa, 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 whoa.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Was haben eigentlich Verschlüsselung, Tabletten und die Piraten gemeinsam? Na, sie sind alle in unseren Linktipps, präsentiert von Wayne Schlegel.
Die Deutschen werden sich erst dann über die Überwachung aufregen, wenn sie zur Geschwindigkeitskontrolle auf Autobahnen genutzt wird, twitterte diese Woche Nico Lummer. Vielleicht gehört ihr ja im Gegenteil zu denen, die durch die Überwachungsskandale um Prism und Tempora wachgerüttelt wurden und ihre Daten schützen möchten. Blogger Max erklärt euch auf seinem Blog Duda Max, wie ihr eure Mails mit dem Verschlüsselungsprogramm PGP verschlüsselt und fordert euch dazu auf, den Artikel so oft wie möglich zu teilen. Gerade in den letzten Wochen wurde im Zuge von Prism und Tempora viel über Datenschutz diskutiert. Das US-Online-Magazin Business Insider berichtet über einen neuen Aufreger in Sachen Privatsphäre, die WLAN-Tablette. Eine Tablette zum Einnehmen, die per WLAN Daten aus eurem Körper, zum Beispiel eine Analyse eurer Organfunktionen, an euren Arzt weiterschickt. Damit könnten aber auch Krankenkassen genauer über euren Gesundheitszustand Bescheid wissen. Und wer weiß, vielleicht werden wir als Mensch dann bald gehackt. Alter, ein Liebesroman um die Piraten, ich werd verrückt, schrieb vor wenigen Tagen Mund auf bei Twitter. Über die Piraten habt ihr ja schon viel Unterhaltsames gelesen. Den ganzen Skurrilitäten und Querelen innerhalb der Partei wurden schon viele Artikel in Zeitungen und Blogs gewidmet. Und jetzt gibt es einen ganzen, Achtung, Liebesroman, der sich um die Piraten dreht. Das, was ihr über das Buch Erika Mustermann von Robert Löhr im Netz lest, hört sich ähnlich nach Popcorn an wie in der Realität. Sie durchstöbert Telefonverzeichnisse und schaut sich alte Tatorte bei Google Maps ganz genau an. Michelle McNamara ist Hobbyermittlerin und durchforstet das Netz nach Hinweisen in echten, ungelösten Mordfällen und schreibt darüber in ihrem Blog Crime Diary. Das liest sich nicht nur streckenweise sehr spannend, sondern tatsächlich kann Michelle hin und wieder die Ermittlungen der Polizei vorantreiben. Zeit Online hat den Crime-Bloggern einen ganzen Artikel gewidmet. Egal ob Raucher oder nicht, herumliegende Kippenstummel sind uncool und verschmutzen den Strand und die Wiesen, auf denen ihr im Sommer rumlümmeln wollt. Das Blog We Like That stellt euch die Idee eines britischen Designers vor, der Zigarettenfilter mit Blumensamen präpariert hat. Sobald die Zigarette auf den Boden geworfen wird, werden die Samen freigesetzt und eine Blume kann entstehen. Flower Power statt Müll. Schöne Idee. Vergesst niedliche Katzenbilder. Das Süßeste, was das Netz derzeit zu bieten hat, sind Meerschweinchen. Die haben sogar einen eigenen Twitter-Account. Der heißt Where is my Guinea Pig und versorgt euch täglich mit Bildern von Meerschweinchen. Beim Zeitunglesen, beim Bleistift anspitzen, beim Grillen von Barbies, beim Planschen. Zur Belohnung gibt's schon über 18.000 Follower. Und ganz wichtig, no Guinea Pigs were harmed in the making auf this Twitter-Page.
Oh, also den Meerschweinchen, denen geht's doch super prima gut. Und euch spätestens auch dann, wenn ihr euch die Schweinchen nochmal angeschaut habt. Und deswegen geht am besten schnell mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da findet ihr alle Links.
Fritz Trackback.
Im Internet jemanden kennenzulernen, das ist ja eigentlich gar nichts Neues mehr. Auch Victoria aus Hamburg hatte eine Bekanntschaft im Netz gemacht, und zwar auf Twitter. Und erst hat man sich halt so öffentliche Antworten geschrieben und daraus wurden dann Direktnachrichten. Aus den Direktnachrichten wurden Mails, daraus dann Telefonate. Und eigentlich schien alles irgendwie total super, weil die beiden ständig voneinander gehört haben. Und der junge Mann, mit dem da Victoria die ganze Zeit schrieb, auch im Ausland lebte. Und dadurch fiel das gar nicht auf, dass sie sich eben noch nicht gesehen und nicht getroffen hatten. Und was dann am Ende aber bei rauskam, war, dass der Typ eigentlich nur ein großer Fake war. Das heißt, der war eigentlich gar nicht wirklich an ihr interessiert, sondern er hat sich ja unter verschiedensten Identitäten im Netz rumgetrieben und auch anderen Frauen schöne Augen gemacht. Was genau hinter dieser Geschichte steckt und was sie vielleicht anderen Frauen rät, wie man damit umgehen soll, darüber möchte ich jetzt mit Victoria selber sprechen und deswegen ist sie bei mir am Telefon. Hallöchen.
Hallo.
Hallo. Was glaubst du denn, wie lange das gegangen wäre, wenn halt nicht deine Freundin damals recherchiert hätte hinter diesem Typen hinterher? Denn sie war ja diejenige, die eigentlich ans Tageslicht gefördert hat, dass dieser Typ eben ja ein Fake ist und eigentlich gar nicht wirklich der nette Typ von nebenan, der sich so für dich interessiert hat.
Also ich glaube, es wäre nicht mehr lange gegangen. Ich habe auch schon gezweifelt zu dem Zeitpunkt, aber den Schritt zu machen, zu aus so einem verliebten Zustand hin dann tatsächlich beim Einwohnermeldeamt anzurufen oder hinter jemandem so richtig herzuspionieren, das macht man halt ganz schwierig. Und es war in dem Fall wirklich gut, dass sie es übernommen hat, weil mir wäre es echt schwer gefallen.
Weil es so eine Art Vertrauensbruch auch ist, wenn man jemandem hinterher schnüffelt, in Anführungszeichen?
Ja, und man muss dazu sagen, dass diese Typen, die das mit Frauen im Internet machen, psychologisch total gewitzt sind. Und wenn die Frau anfängt zu zweifeln und Rückfragen zu stellen, dann fällt das immer so als Schuld auf sie zurück. Also da wird dann gesagt so, ja, und ich gebe dir so viel, ich verlange doch nichts von dir und du vertraust mir nicht und ich verstehe das überhaupt nicht und wie kannst du das machen? Und irgendwann ist man dann so gehirngewaschen, dass man wirklich zwar sich immer seinen Teil denkt und denkt, naja, also es wäre aber doch jetzt wirklich mal normal, dass der die Videocam einschaltet. Aber ja, die haben dann so gute Ausreden und ich kenne mittlerweile so viele Frauen, denen das passiert ist, dass es echt erschreckend ist, wie leicht man sich da einwickeln lässt.
Würde es dir denn heute nochmal passieren, jetzt mit dem Wissen, dass es sowas gibt und dass man selber davon Opfer geworden ist, wärst du heute da irgendwie sensibilisierter?
Ja, auf jeden Fall, weil es ganz einfache Punkte gibt, wie man das verhindern kann.
Was wären das für Punkte?
Naja, es kommt zum Beispiel darauf an, wenn man im Internet bei Facebook sich herumtreibt, dann sollte man nur Menschen annehmen, die man wirklich persönlich kennt oder die durch Freunde verbürgt sind, also die es als wahre Menschen gibt. Dieser Typ hatte 16 Fake-Profile im Netz, von denen ich wusste dann nachher, weil ich ihm dann irgendwann angefangen habe, hinterher zu spionieren. Und man soll halt wirklich Leute annehmen, die man persönlich kennt. Dann überlegen, welche Informationen will ich überhaupt von mir preisgeben. Die Account-Einstellung sollte man sich mal genauer angucken. Ich hatte das tatsächlich alles, aber ich habe halt die falsche Person angenommen. Aber es gibt viele Leute, die alle Bilder offen haben und das noch nicht mal wissen, weil Facebook auch Nutzungsbedingungen immer mal umstellt. Und von einem Tag auf den anderen sind dann Bilder offen, die man vorher auf privat gestellt hatte. Immer mal reingucken, immer mal gucken, was sehen andere denn eigentlich gerade von mir. Und dann kann man aber auch natürlich, wenn man wirklich ernsthaft interessiert ist an jemandem, egal wo man ihn im Internet getroffen hat, so bald wie möglich im Real Life treffen und alles ins Real Life bringen. Eine Telefonnummer geben lassen, unter der man ihn anrufen kann. Nicht sich einreden lassen, ja, ich bin immer bei der Arbeit, aber ich rufe dich an. Sondern selber anrufen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und wenn immer ein Anrufbeantworter dran geht, kann man davon ausgehen, dass es eine Nummer, die nicht eine realistische, normale Nummer ist. Darf ich noch weiterreden?
Also ich glaube gerne, denn da gibt es sicherlich einige, denen das schon passiert ist oder die vielleicht auch denken, ich will nicht, dass es mir passiert. Also ruhig mehr mit den Tipps.
Okay, also man kann zum Beispiel auch sich oder muss sich eine Adresse geben lassen von der Person und eine Postkarte hinschicken, dem natürlich nicht vorher sagen, was drauf ist und dann mal fragen, ob er die denn bekommen hat und fragen, was war denn da eigentlich drauf. Weil die, also meine hatte ein Postfach und eine Postadresse. Da sind auch Sachen angekommen. Ich weiß aber bis heute nicht, ob er quasi gut geraten hat oder ob er die Sachen wirklich bekommen hat. Und ja, immer ausfragen den Typen. Und wenn er einen Beruf sagt, dann auch mal ruhig nach der Firma fragen und gucken, gibt's die denn? Ist die googelbar? Ist der Typ überhaupt googelbar? Weil jemanden, den man im Internet kennenlernt und dessen Namen und von all seinen Freunden oder also dessen Namen man zumindest überhaupt nicht googeln kann, kann man leider heutzutage davon ausgehen, dass der Typ so nicht existiert. Weil man findet echt jeden mittlerweile im Netz, wenn man gut guckt. Und ganz, ganz wichtig ist, diese Typen haben immer dieselbe Masche. Die versuchen, die Frauen zu isolieren, weil sie sie quasi für sich haben wollen. Und wenn einem was komisch vorkommt, mit Freunden sprechen, mit Verwandten sprechen, überhaupt mit Leuten sprechen, sich austauschen, niemals Verhaltensweisen ändern, nur weil die es sagen. Also er hat zum Beispiel zu einer anderen Frau, die er angebaggert hat, mit der ich heute telefoniert habe, die wollte er davon abbringen, Sport zu treiben. Also das sind so ganz banale Sachen. Zu mir hat er dann gesagt, ich könnte doch mal gucken, ob meine Haare in Braun nicht auch super aussehen. Oder dass ich meine Freundin nicht mehr treffen soll so oft. Also einfach so Sachen, wo ich dann dachte, also nee, komm, ich habe dich noch nicht mal getroffen und jetzt soll ich hier mein Privatleben ändern. Aber ich bin mir sicher, viele Frauen machen das. Mhm. Also immer im Real Life bleiben und Kontakt zu seinen alten Leuten halten. Weil wenn du einmal isoliert bist, dann bist du drin in dieser Masche. Und ich weiß inzwischen von Frauen, die das 5 Jahre mitmachen und mir jetzt schreiben auf den Artikel hin und sagen, ich spreche zum ersten Mal mit einer Person über diese Sache, weil ich mich so sehr schäme. Und ich finde das echt schlimm.
Ist das auch der Grund, warum du an die Öffentlichkeit gegangen bist? Du hast ja selber auch in dem Blogartikel geschrieben, eigentlich schäme ich mich auch dafür, dass mir das passiert ist. Aber wolltest du andere Leute davor warnen und deswegen also halt auch diese Tipps an die Hand geben, was man vielleicht einfach nicht tun sollte?
Ja, klar. Also ich habe, natürlich schäme ich mich da auch. Ich weiß, dass ich idiotisch jetzt im Nachhinein. Wobei er hat halt ganz viele Sachen, ganz viele Tricks benutzt, womit er mich immer wieder rumgekriegt hat. Er hat 2 Instagram-Profile gehabt mit jeweils 1200 Bildern extra für mich. Und ich meine, wer lädt denn 1200 Bilder bitte im Netz hoch für eine einzige Person? Das Profil habe nur ich gesehen. Und er hat mir Geschenke geschickt im Wert von mehreren tausend Dollar. Ich habe immer gesagt, schick doch nichts, also, gib doch nicht so viel Geld aus. Und er hat dann immer gesagt, so ja, aber ich liebe dich doch so sehr und ich will, dass du glücklich bist. Warum macht ein Mensch das bitte? Warum? Also der hat von mir nichts zurückgekriegt. Keine Nacktbilder, kein Geld, gar nichts. Das ist auch ein Punkt. Natürlich Leute, die im Internet von dir Geld wollen, natürlich meinen die es nicht gut von dir, mit dir. Also kein Heimaturlaub eines US-Armeesoldaten kostet 2500 Dollar für die Freundin. Und das ist auch so ein typischer Fall, der immer wieder vorkommt. Und nein, nie Geld schicken, nie. Keine Informationen rausgeben an fremde Leute. Jetzt weiß ich's. Jetzt gibt es 1000 Tricks. Bilder kann man durch Suchmaschinen schicken und findet dann, ob die im Netz schon mal gepostet sind. Mhm. Wenn man Glück hat, findet man sie. Die Leute stellen sie meistens auf privat und in dem Moment findet man sie nicht mehr. Aber man kann eben mal Glück haben, wenn man bei Google Bildersuche die Bilder eben selber hochlädt.
Du hast ja auch geschrieben, dass du Leute dazu aufrufst, denen Ähnliches passiert ist, sich ruhig mal bei dir zu melden. Wie viele Mails hast du da mittlerweile bekommen?
Zwischen 200 und 300 seit Dienstag oder seit Mittwoch. Und das sind wirklich, ich muss sagen, ich dachte, ich werde zerrissen von der Netzgemeinde. Das kann auch sein in Foren, aber ich lese das gar nicht, weil es mir egal ist. Ich weiß, dass ich blöd war, aber ich will, dass das irgendeinen Sinn gehabt hat, dass ich irgendwas bewegen kann dadurch. Und ich merke halt, dass es was bewegt. Und deswegen stelle ich jetzt mal meine persönliche Scham in den Hintergrund. Und mir schreiben halt so viele Betroffene, das ist echt rührend. Also die vertrauen mir da Dinge an, wo ich echt teilweise erschüttert hier sitze und denke, also so, wo Kinder mit involviert wurden, die über Jahre irgendwie mit einem fremden Mann in Kontakt waren, der sich dann als Fake rausstellt und die Kinder sind in Therapie oder ein junges Mädchen, was in der Jugendpsychiatrie deswegen gelandet ist. Also diese Typen sind so skrupellos und niemand spricht darüber, weil die Frauen sich so sehr schämen. Und ich finde, keiner darf sich schämen, weil er Fehler macht im Leben.
Dementsprechend könnt ihr vielleicht eine Geschichte, und zwar die von Victoria, auf ihrem Blog einfach nochmal nachlesen, was ihr passiert ist. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Denn wie sie selber sagt, gibt es einige Leute mehr, die sich bei ihr gemeldet haben, der genau dieselbe Geschichte passiert ist. Leider kann man rechtlich überhaupt nichts machen. Trotzdem lege ich euch auf jeden Fall Victorias Blogartikel ans Herz, nachzulesen. Kriegt ihr den Link nochmal im Blog zu unserer Sendung trackback.fritz.de. Vielen Dank, Victoria.
Sehr gerne.
Ciao.
Tschüss.
as I already know.
Das ist Netzmusik von Sean Barry, On Fire. Wir sprechen ja im Moment gerade sehr, sehr viel über Überwachung, weil ja diese Spähprogramme Prism oder auch Tempora aufgeflogen sind durch Edward Snowden, der diese Programme geleakt hat. Und da ist natürlich auch immer die Debatte um den Datenschutz wieder ziemlich groß. Aber ich sage euch was, es gibt da Leute, die bewerfen quasi andere Leute freiwillig mit ihren Daten. So zum Beispiel auch der Künstler Johannes P. Osterhoff. Der hat ein ganzes Jahr lang seine gesamte Kommunikation seines Smartphones online gestreamt.
Also dieses Foto wird automatisch eigentlich schon gemacht. Also das iPhone macht es, um einen Zoom-Effekt anzuzeigen. Und was ich eigentlich nur mache, ist, diese Grafiken, die da sowieso so im Hintergrund rumfahren, auf meine Webseite zu packen. Ganz automatisch.
Also heißt, das Telefon von Johannes macht ständig Screenshots. Ihr könnt euch anschauen, was er da die ganze Zeit mit seinem Telefon macht. Und das Ganze hat er jetzt ein Jahr lang vorangetrieben und was er da jetzt erlebt hat und wer ihm vielleicht da alles über die Fingerchen und auch über die Schulter geschaut hat. Darüber möchte ich jetzt mit ihm sprechen und deswegen ist er am Telefon. Hallo Johannes.
Hallo Theresa.
Hast du denn jetzt dieses ganze Jahr dein Smartphone so benutzt, wie du das normalerweise auch benutzen würdest, oder hast du es anders genutzt, weil du wusstest, das ist jetzt öffentlich?
Ja, es gab da unterschiedliche Phasen. Also natürlich spielt diese Öffentlichkeit, die quasi immer so parallel mitläuft, natürlich auch wieder auf die Benutzung zurück. Dementsprechend sagen, dass es wirklich so 1:1 genau gleich war, kann ich nicht. Und wie gesagt, da gab es verschiedene Phasen. So am Anfang war es eigentlich so, dass ich sehr viel Spaß auch mit dieser Öffentlichkeit hatte, quasi das Smartphone eigentlich noch mehr so benutzt habe wie ein soziales Netzwerk am Anfang. Also man kennt es ja, man probiert es aus, die Technik ist neu, man stellt sehr viele Daten ein und so war das eben am Anfang bei mir auch.
Und was hat sich dann verändert, wenn du sagst, es war nur am Anfang so? Hast du dann die Lust verloren?
Naja, nee, eigentlich die Lust kam dann so gegen Ende wieder, aber so zwischendurch war die Öffentlichkeit schon auch ein bisschen erdrückend. Also es gab dann zum Beispiel auch Arbeit oder Aufträge oder private E-Mail-Korrespondenz. Und mit sowas, dann mit so einer Öffentlichkeit umzugehen, ist natürlich auch schwierig. Also weil da ist dann die Frage so, mache ich es öffentlich oder schalte ich mein E-Mail-Programm wieder so zurück, dass es, oder mache ich den Screenshot quasi dann, dass man nicht sieht oder so. Und solche Fälle gab es relativ häufig.
Hat es dich dann dazu getrieben, dass also deutlich sensibler mit deinen Daten im Endeffekt jetzt umgehst als vielleicht vorher?
Ja, also bewusster ist es auf jeden Fall. So immer wenn ich diesen Home-Button gedrückt habe, habe ich mir quasi schon überlegt, kann ich das denn jetzt zeigen? Ist es jetzt irgendwie natürlich positiv? Also ist es irgendwie, sagt das was über mich aus? Kann ich mich damit irgendwie darstellen? Das macht natürlich Spaß. Aber dieses bewusste Home-Button drücken, das war quasi eigentlich immer präsent.
Trotzdem habe ich ja eben auf Twitter gelesen, dass du jetzt bei uns bei Trackback heulen wirst, weil iPhone Live, also diese Aktion, vorbei ist. Warum bist du denn jetzt so traurig?
Naja, also ich vermisse es schon. Also so, ich habe das auch gemerkt, als mein iPhone auch mal kurz kaputt gegangen ist. Da war dieser Dock-Connector kaputt und ich wollte es eigentlich so ganz ordentlich einfach zu Ende bringen. Also ich wollte das Jahr komplett machen, dass quasi die Performance dann auch immer online wieder weiterlaufen kann. Also die Webseite wird irgendwann so geschaltet, dass man auf diese Seite gehen kann und man sieht dann quasi, was habe ich vor einem oder vor zwei und drei Jahren quasi gemacht. Also diesen Loop wollte ich auf jeden Fall vervollständigen und das wirklich so in Anführungszeichen zu schaffen, war mir relativ wichtig.
Glaubst du denn, auch andere Leute sollten so eine Art Projekt mit Selbstbeobachtung, wie gehe ich denn mit meinen Daten eigentlich um, mal machen, um vielleicht sensibler zu werden? Was poste ich zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder was gebe ich ansonsten vielleicht auch für Informationen von mir preis?
Ja, das finde ich eigentlich schon. Also bei iPhone Live muss man ja auch sagen, die Öffentlichkeit war natürlich da, aber Daten an sich generiert, wie ich das zum Beispiel bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google Plus mache, habe ich ja eigentlich nicht. Also ich habe ja nur Bilder online gestellt und man konnte quasi in diesen Bildern dann sehen, was ich tue. Aber das sind keine Daten gewesen, die von anderen ausgelesen werden können oder von anderen quasi wieder amortisiert werden können. Und das quasi zu finden, also quasi eine persönliche Art und Weise, wie kann ich mich darstellen, wie kann ich mein eigenes kleines privates oder nicht privates soziales Netzwerk für mich machen auf eine sehr, sehr einzigartige Weise, ist eine sehr schöne Sache. Und dazu rate ich eigentlich fast jedem.
Wen dieses Projekt interessiert, wenn, also dieses Projekt, wo Johannes ein Jahr lang mal zur Schau gestellt hat, was eigentlich auf seinem iPhone passiert, der kann einfach mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de. Da haben wir nämlich nochmal den Link zu iPhone Live und dann kann man sich da nochmal anschauen, was da eigentlich alles so passiert ist. Und man kann auch nochmal nachhören, wie es am Anfang war, denn Johannes war vor einem Jahr eben ja auch schon mal in der Sendung zu Gast und hat da über dieses Projekt gesprochen. Vielen Dank, Johannes.
Vielen Dank.
Ciao.
Your funeral. I want my songs to
ist wahre Freunde. Kaum, dass wir Futo gefragt haben, ob wir seinen Song im Podcast behalten dürfen, war er vor der Freude ganz aus dem Häuschen und hat direkt geschrieben, O-Ton. Futo is going international. The internet is just too crazy sometimes. Ich würde mal sagen, das haben wir doch gerne gemacht.
Fritz Trackpick.
Meine Mutter sagt ja immer, also die 30-Jährigen, die sind ja heute ganz anders als früher. Früher waren die Leute mit 30 nämlich schon mitten im Leben und heute sind ja irgendwie alle noch kleine Kinder. Der Spaß steht einfach nur im Vordergrund und alles andere ist irgendwie egal. Bloggerin Komuneva hat dem Thema Erwachsensein und Erwachsenfühlen einen ganzen Blog-Eintrag gewidmet. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen und wollte wissen, naja, offiziell ist man ja mit 18 schon erwachsen, aber was muss denn passieren, dass ich mich tatsächlich erwachsen fühle?
Ich glaube, wenn du dich erwachsen fühlst, dann vergleichst du dich sozusagen mit so einem Konzept, was du hast, was Erwachsensein bedeutet. Und das ist dann irgendwie so jemand, der zum Beispiel sehr souverän handelt und sich nicht so in Frage stellt und nicht so viele Zweifel hat und Verantwortung übernimmt und irgendwie auch so ein bisschen härter im Nehmen ist und vielleicht auch so ein bisschen weniger so emotional überschwänglich, aber ich glaube halt, dass das auch so ein Stereotyp ist, was mit Erwachsensein vielleicht gar nicht so viel zu tun hat.
Das heißt, ich kann also auch durchaus erwachsen sein, obwohl ich vielleicht noch über blöde Witzchen lache und weil ich vielleicht auch noch manchmal Angst habe, verpflichtende Entscheidungen zu treffen. Es hat eigentlich gar nichts miteinander zu tun.
Also als ich darüber nachgedacht habe, warum man sich nicht erwachsen fühlt, habe ich gedacht, dass es viel damit zu tun hat, dass irgendwie auch kindlich sein halt auch so ein Stereotyp ist, was irgendwie in vielen Hinsichten so ganz negativ besetzt ist. Irgendwie, dass Kinder halt noch nicht so richtig nachdenken können und vor allem nicht auf andere Rücksicht nehmen können, irgendwie noch so ganz egoistisch und so super emotional sind und deswegen keine guten Entscheidungen treffen. Und das ist ein Problem, finde ich.
Warum ist es denn ein Problem, dass man das so sieht, dass also Kinder in dem Sinne vielleicht benachteiligter sind in ihrem Denken, in Anführungszeichen?
Wenn man so aufwächst, dass man eben eine Person ist, die noch nicht so viel selber machen darf und keine eigenen Entscheidungen treffen darf, weil es immer andere Leute gibt, die das besser wissen. Und ab einem bestimmten Punkt bist du plötzlich irgendwie, sollst du das dann selber machen. Also ich glaube, da hängt es dann ganz viel, weil dann ist man plötzlich erwachsen und das Erwachsenfühlen ist noch gar nicht da, weil man eben die ganze Zeit gelernt hat, man ist eben noch nicht so weit und kann das alles nicht. Und ich glaube, manche Sachen werden halt Kindern heute irgendwie erst sehr spät oder Jugendlichen auch erst sehr spät zugetraut, obwohl sie das eigentlich schon könnten.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar habe ich so häufiger den Eindruck, auch bei Freunden, die wollen gar nicht erwachsen sein. Die sagen dann immer, oh, erwachsen sein ist total doof. Warum ist das schlimm, erwachsen zu sein?
Naja, es wirkt halt oft so uncool, weil man erwachsen eben so definiert als jemand, der so ganz rational ist und dann vielleicht auch so ein bisschen spießig und total langweilig und irgendwie keinen Spaß mehr im Leben hat. Und ich glaube nicht, dass Erwachsensein schlimm ist. Ich glaube schon, dass dieses Bild im Kopf eben ein Problem ist. Wenn man halt sagt, ich kann erwachsen sein und trotzdem unsicher sein oder und trotzdem total verliebt sein und das macht nichts, ich kann mich trotzdem ernst nehmen und ich erwarte das auch von anderen, dass sie mich ernst nehmen, dann ist das, glaube ich, gut. Dann können das vielleicht mehr sagen, dass sie Erwachsensein vielleicht doch nicht so schlimm finden.
Heißt, wir brauchen eigentlich nur ein neues und nicht mehr so eingestaubtes Bild von vom Erwachsensein.
Na, ich würde ja dafür plädieren, wenn man sich selber erwachsen fühlt oder erwachsen definiert, dass man dann auch guckt, was heißt es denn für mich? Und was sind sozusagen Sachen, die ich für mich selber auch möchte als erwachsene Person und was sind Sachen, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie so ein Bild, was ich irgendwie so mitgenommen habe, was vielleicht auch einfach gar nicht so nützlich ist. Also was eher so aus diesem Stereotypenbereich kommt. Also so das mit dem Haus und dem Kind und dem Hund irgendwie so, das braucht halt nicht jeder zum Erwachsensein. Also wichtig ist ja, dass du mit dir selber klarkommst, dass du eine Person bist, die in sich selber gute Entscheidungen trifft für sich selbst und auch für andere, aber es müssen ja nicht alle dieselben Entscheidungen treffen.
Also dementsprechend einfach mal alle ganzen alten, verstaubten Klischees einfach über Bord werfen. Erwachsensein hat nämlich nicht zwangsläufig was irgendwie mit Häuschen, Kinderkriegen, Hund und Spießigkeit zu tun, sondern vor allen Dingen damit irgendwie Verantwortung über füreinander und andere zu übernehmen und einen ganz eigenen Lebensstil zu finden. Auf trackback.fritz.de findet ihr den ganz fantastischen Artikel von Comuneva, wo ich nochmal darüber informieren könnt, was sie über das Erwachsenwerden denkt.
Leave me down here.
Leider ist die Netzmusikwelt ja immer noch eine Parallelwelt zur herkömmlichen Musikindustrie, obwohl die klassischen Labels ja mittlerweile mitbekommen haben, dass im Netz durchaus auch was geht und selbst die CC-Lizenzen kein Geheimnis mehr sind, gibt es kaum Überschneidung zwischen den beiden Welten und Musiker, die auf klassischen Labels Musik veröffentlichen und gleichzeitig auch noch im Netz per CC-Lizenz wirklich aktiv sind, die kann man eigentlich an einer Hand abzählen. Aber eine dieser Bands ist Camp, viel beachtet auf zahlreichen Blogs und von diversen Musikmagazinen als die Indie-Tronic-Sensation aus Polen gefeiert, sind die Jungs in ihren Anfangstagen doch treu geblieben und veröffentlichen weiter schön Songs per CC-Lizenz im Netz. Für Camp scheinbar eine Herzensangelegenheit, denn nicht umsonst haben sie das Label Brennnessel gegründet und helfen dort auch anderen Künstlern zu mehr Aufmerksamkeit. Ihren Song Heats im Leaker-Remix, den könnt ihr euch kostenlos eben runterladen im Netz und dazu geht ihr einfach mal ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Vielleicht hört ihr ja gerade Trackback über einen Livestream und wenn das alles gerade wirklich fantastisch und reibungslos funktioniert, dann gehört ihr zu den Glücklichen mit einer funktionierenden Breitbandverbindung, heißt schnelles Internet. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Bei vielen Nutzern reicht nämlich die Geschwindigkeit gar nicht aus, um im Netz Radio und vor allen Dingen jetzt auch Fernsehübertragungen live zu streamen. Und unsere Kanzlerin Angela Merkel hat ja eigentlich versprochen, dass wir bis 2014 alle mit schnellem Breitbandinternet versorgt sein werden. Spiegelredakteur Ole Reismann hat genauer recherchiert und sagt jetzt, nee, das wird nicht funktionieren. Wie er darauf kommt, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Ole.
Hallo, moin.
Woran liegt es denn, dass wir in den kommenden 2 Jahren also nicht alle mit dem schnellen Breitbandinternet rechnen können?
Wir haben uns tatsächlich angeguckt, wie sieht es aus mit dem Versprechen der Bundesregierung. Man möchte bis 2014 für alle Leute da draußen relativ schnelles Internet haben. Und dann haben wir aber festgestellt, die Regierung hält sich dann doch weitgehend raus aus dem Breitbandausbau und überlässt das den Unternehmen. Und was die Unternehmen momentan in Netzausbau investieren, das sind zwar auch hohe Summen, also da werden tatsächlich Milliarden investiert, aber das geht vor allem in eher ältere Technik, vor allem die Verbindung, dann das letzte Stückchen von der Straße rein in die Häuser, da wird einfach auf Technik gesetzt und die weiter ausgebaut, die eigentlich nicht so richtig zukunftsfähig ist.
Das heißt, wenn die Technik nicht zukunftsfähig ist, bedeutet das, wir haben in Zukunft, weil sich ja auch die Technologie anderweitig weiterentwickelt, gar nicht mehr die Möglichkeit, zum Beispiel eben weiterhin irgendwelche Sachen zu streamen, weil nachher alles einfach furchtbar langsam ist?
Das hängt so ein bisschen davon ab. Die nächsten Jahre wird das wahrscheinlich noch gut gehen. Also tatsächlich sind da noch so ein bisschen Reserven drin und die Leute, die jetzt schon irgendwie zum Beispiel ein Fernsehkabel im Haus haben oder ein altes Telefonkabel, auf dem DSL läuft, das wird die nächsten Jahre noch irgendwie einigermaßen funktionieren. Doof sieht es dann da auf dem Land aus, wo es diese Kabel nicht gibt, vor allem irgendwie das Fernsehkabel, wo noch ein bisschen mehr Reserven drin sind. Die müssen dann zum Beispiel sich über LTE versorgen lassen oder sowas, also über das Handynetz. Wir wissen nicht genau, was in 10, 15 Jahren an Bandbreite eigentlich gebraucht wird, was es da alles für tolle Sachen gibt, wie viel Daten so ein Fernsehstream dann brauchen wird. Und da muss man dann leider sagen, so richtig zukunftsfähig ist das alles dann nicht mehr.
Es gibt ja bei euch in dem Artikel auch Karten, die zeigen, welche Regionen in Deutschland betroffen sind, wo also gute Ausbauvoraussetzungen sind und wo eher schlechte. Und zum Beispiel auch in Brandenburg gibt es viele Regionen, wo der Ausbau eigentlich eher schlecht vorankommt, beziehungsweise schon allein die Bedingungen dafür schlecht sind. Muss man sich da dann darauf einstellen, dass man bei lahmem Internet bleiben wird?
Es sei denn, man hat Glück und wohnt in einer Kommune, wo dann der Bürgermeister sagt, ja komm, jetzt nehmen wir selber Geld in die Hand und wenn die Firmen das hier nicht hinkriegen, schnelle Kabel zu legen, dann müssen wir es selber machen. Aber tatsächlich kann man an diesen Karten, die wir da haben, ganz gut sehen, es gibt so einige Regionen, gerade auch in Städten oder in dichter besiedelten Gebieten, wo eben auch schon Kabel liegen, auch Fernsehkabel, da oder viele Menschen wohnen, da geht natürlich dann irgendwie das unternehmerische Interesse dann auch dahin, ja, dann machen wir das dann mal. Wenn man weiter davon weg wohnt, wird es dann schon schwieriger und das wird immer mehr zum Standortfaktor. Wer möchte mit seiner Firma schon gerne in eine Gegend ziehen, wo es nur wenig oder schlechtes Internet gibt?
Würde denn ein Gesetz helfen, dass Anbieter tatsächlich verpflichtet, eine Mindestbandbreite für seine Kunden anzubieten?
Das ist ja genau das, was die Bundesregierung gerade macht. Die sagt eben nicht, wir schreiben euch vor, ihr müsst bitte Glasfaser, denn das ist so eine Technik, die eben aus unserer Sicht momentan so ist, ist so zukunftssicher. Das ist auch in 10 Jahren kann man da irgendwie noch gut mitarbeiten. Das macht die Bundesregierung eben nicht. Die schreibt nicht die Technik vor. Die sagt nur, wir wollen bitte schnelles Internet. Wie die Firmen das dann machen, ist erstmal egal. So wie sie es momentan machen, wird es die nächsten Jahre auch noch irgendwie einigermaßen gut gehen. Aber das sind dann eben Technologien, Kupferkabel, die dann irgendwann am Ende sind.
Siehst du überhaupt irgendeine Lösung für dieses Problem?
Geld in die Hand nehmen. Also es ist tatsächlich, glaube ich, eine politische Entscheidung. Man kann sagen, so wie das momentan läuft, wir überlassen das Unternehmen, das kann man gut machen. Auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden in Autobahnen geflossen sind in den Ausbau oder in andere Infrastrukturen, könnte sich ja so eine Gesellschaft auch überlegen, naja, Internet, das ist möglicherweise die Zukunft, dieses Neuland geht nicht wieder weg. Und da dann auch sich überlegen, das kostet auch ein bisschen Geld, wenn man da mithalten will. Das machen andere Länder ja, ne? Andere Länder haben da andere Anreize gesetzt, haben irgendwie vorher die Weichen gestellt und sagen, entweder wir nehmen selbst Geld in die Hand oder aber wir setzen die Anreize, so das Unternehmen in Glasfaser investieren, aber tatsächlich sehen die oder greifen die da mehr ein und überlassen das nicht dem Markt, was da passiert.
Deutschland schneidet also eher schlecht ab im internationalen Vergleich, wenn es um schnelle Internetverbindungen geht. Ole Reismann findet, Politik sollte sich deutlich stärker einmischen, damit Deutschland jetzt nicht irgendwie am Ende dann total den internationalen Anschluss verliert. Und ihr dann natürlich auch noch eure Lieblingsserien irgendwann im Netz vielleicht am besten nicht mehr streamen könnt. Den gesamten Artikel, den haben wir euch im Blog zur Sendung verlinkt, trackback.fritz.de. Und da findet ihr auch mal die Songs der Netzmusik. Einer jetzt davon, Kodak to Graph, Departure. Mischung aus Elektronika, R&B, Soul und Pop, die ist ja eigentlich spätestens bekannt seit Beatbusteln wie Jamie Woon, The Weeknd oder James Blake. als die dann auch anfing, damit sogar die Charts dieser Welt zu erobern. Und einen mindestens genauso tollen Sound hat auch der aus Florida stammende Kodak to Graph. Ihm fehlt nur noch ein bisschen Aufmerksamkeit und die verschaffen wir hier eben jetzt hier bei Trackback, indem wir seinen Song spielen, Departure. Und wenn er euch gefallen hat, dann geht er ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de, denn da gibt es einen Download-Link.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Das ist diese kleine Rubrik, die wir hier jede Woche haben, wo wir euch immer einen Blog oder auch einen Podcast und eben den Blogger oder die Bloggerin dahinter vorstellen. Und wir suchen uns da nicht einfach irgendwen wahllos aus dem Netz aus, sondern wir lassen uns immer von anderen Bloggern, die hier bei Blogger Privat zu Gast waren, die Blogger für diese Woche empfehlen. Und Nicolas Seemack, es ist schon ein bisschen her, der war mal zu Gast vor ein paar Wochen und der hat sich zwei Wünsche eigentlich jetzt dann schon mittlerweile erfüllen können. Der erste, der war schon mal da, das Küchenradio, und dann hat er aber noch einen zweiten Wunsch geäußert.
Und das andere ist eigentlich ein Fußball-Podcast. Ich bin zwar gar nicht so ein Fußball-Fan, der heißt Textilvergehen und beschäftigt sich mit dem ersten FC Union, aber auch mal mit was anderem, und ich durfte da schon mal zu Gast sein und als Fußballamateur mitreden. Und man fängt auch an, sich für diesen Club zu interessieren, weil das so eine abstrakte Ebene, und dann auf einmal gucke ich dann doch mal ein Union-Spiel.
Na, dann bin ich ja mal ganz gespannt, wer hinter dem Textilvergehen steckt. Hallo!
Hallo, Theresa!
Es ist Steffi, aber ihr seid ja eigentlich noch ein paar mehr. Ihr seid wie viel insgesamt?
Wir sind 5 beim Podcast und 3 von uns schreiben auch in unregelmäßigen Abständen.
Und der Podcast heißt ja Textilvergehen und ich habe natürlich dann auch mal geschaut, warum das Ganze so heißt. Und Aufhänger war ja diese schrecklichen Trikots, also unter anderem vom ersten FC Union von vor ein paar Jahren. Und deswegen, sind die heute immer noch so schrecklich oder sind die mittlerweile schön?
Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Ja, wir haben gerade neue gekriegt. Trotzdem eine Korrektur, Textilvergehen ist halt ein wunderschönes, missverständliches Wort. Das ist eigentlich ein taktisches Foul. Und eins der wenigen Fußballwörter, die nicht so militärisch sind. Und das fand ich sehr charmant und deshalb wollte ich das auch haben als Blognamen. Und gleichzeitig stellt sich jeder natürlich sofort was mit Trikots vor. Und weil das so schön missverständlich zweideutig ist, ist das halt unser Blogname geworden. Aber Union hat diese Saison sehr, sehr okaye Trikots. Die sind nicht weltbewegend, aber in Ordnung.
Was ist denn das aktuell schrecklichste Trikot der zweiten Liga?
Oh, das kann man nicht sagen. Meistens, wenn die Torhüter lila tragen müssen. Ich weiß aber, ich habe mir noch nicht so angesehen.
Okay. Es ist ja ein Fußball-Podcast. So viel hat Nicolas Seemack auf jeden Fall schon mal verraten. Geht es denn tatsächlich nur um Union oder geht es auch um andere Vereine?
Das ist durchaus sehr unterschiedlich. Ja, wir sprechen über so ziemlich alle Punktspiele von Union und dadurch sind halt immer andere Vereine mit dabei. Und wenn wir gut sind, haben wir auch einen Gast von der gegnerischen Mannschaft. Und dann gibt es aber halt so schreckliche Dinge wie die Sommerpause. Und da kann man dann auch mal ganz andere Sachen, also andere Fußballthemen besprechen und auch so fußballpolitische Sachen, sage ich mal.
Was wäre das zum Beispiel? Ich bin überhaupt so gar nicht Fußballfan, ich bin da völlig raus. Was wäre fußballpolitisch interessant?
Oh, schön. Sicherheitsthemen gehören auf jeden Fall dazu, weil man immer wieder mal so Fragen hat wie, ist dieser Polizeieinsatz in dieser Größenordnung gerechtfertigt und verschlingt nicht unheimlich viele Steuergelder? Oder auch so Fanrechte, und das sind so Sachen.
Also seid ihr quasi richtige Fußballexperten, so rundum?
Interessiert, würde ich sagen. Aber mich hat eigentlich an Fußball immer mehr drumherum interessiert als jetzt Taktik zum Beispiel.
Heißt das, du spielst auch selber Fußball?
Ach, schön wert, aber das hat der liebe Gott nicht gewollt. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin unfassbar unbegabt in so ziemlich allen Sportarten. Ich gucke gerne Fußball.
Und der Rest von euch guckt auch einfach lieber, als selber zu spielen?
Oh, die Jungs sind da, glaube ich, wesentlich besser in allen Bereichen. Also die haben, glaube ich, teilweise durchaus auch gespielt.
Okay. Gut, Steffi, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt damit zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Aber ja.
Der oder das Blog?
Das. Robert tötet mich, wenn ich was anderes sage.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alles außer Google Plus.
Windows, Linux oder OS 10?
Oh, ich bin nicht religiös. Alles schon mal probiert.
Wie viel Facebook, Twitter oder Google Plus Accounts hast du insgesamt?
Twitter haben wir Textilvergehen als Team halt und dann noch einen privaten. Und Facebook genauso.
Hardcore oder Casual Gamer?
Nix davon.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Oh, wir mögen James Bond und finden trotzdem Spionage scheiße, oder? Da geht's mir genauso.
Was denkst du denn, wenn du deine eigenen Einträge oder eure eigenen Einträge später nochmal hörst?
Ich mag die von den anderen immer lieber als meine eigenen, weil ich die interessanter finde.
Weil sie nicht aus dem eigenen Kopf kommt?
Ja, ja.
Welche Seite geht denn als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Die letzte, auf der ich war. Und das kann alles Mögliche sein. Das ist relativ häufig Facebook und auch relativ häufig Twitter. Weil ich so ein Mensch bin, der den Tabs hat. Puh.
Was ist das nächste Blog oder vielleicht ja auch wieder ein Podcast, den wir hier nächste Woche vorstellen sollen?
Zwei Sachen, die beide auch mit Fußball zu tun haben, aber ein bisschen um die Ecke sind. Das eine ist Trainer Bade, Frank Bade, der sitzt in Duisburg und schreibt wie ein Verrückter, der hat einen irrsinnigen Output, der schreibt auch über Fußball. Und das andere ist zum blonden Engel, Frédéric Vallin. Und beide haben eher einen literarischen Ansatz, was Fußball anbetrifft, was ich sehr interessant finde, weil es gar nicht so sehr, wie soll ich sagen, es sind keine Taktiktafeln, es sind sehr, sehr unterhaltsame Sachen, die sind oftmals auch komisch und ich mag die einfach sehr, sehr gerne.
Das klingt auf jeden Fall total spannend, also so spannend zumindest, dass ich auch als Nicht-Fußball-Fan sagen würde, das würde ich mir jetzt mal anschauen.
Das freut mich sehr.
Also, ich bin sehr gespannt. Welche Frage habe ich vielleicht dir vergessen zu stellen?
Ach, die einzige, die du nicht gestellt hast, für die bin ich dir unfassbar dankbar, dass du sie nicht gestellt hast, nämlich Frauen und Fußball.
Nee, den Schuh wollte ich ja auch gar nicht erstmal hier mir anziehen.
Ganz großartig, das lassen wir so.
Dann würde ich sagen, war das doch ein rundes Interview, denn das Frauenthema, das wollen wir einfach jetzt gar nicht irgendwie nochmal groß aufmachen, oder?
Nee, machen wir nicht.
Fantastisch. Steffi, dann weiterhin viel Erfolg mit den ganzen Jungs, schlag dich durch und vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal mit dem Fußballspielen auch selber.
Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, mach's gut. Ciao. Tschüss. Und damit sind wir bei Trackback auch am Ende angekommen. Ich habe auch noch eine kleine Ankündigung zu machen, denn wir werden uns auch in der nächsten Woche hier nicht hören, denn hier wird live übertragen werden We Are One, das große Festival aus der Zitadelle Spandau, wo der Paul von Dyk, der normalerweise immer im Anschluss die Songs auf die Plattenteller legt, wird dort live spielen und da fällt leider Trackback zum Opfer. Ist auch schön für mich, ich kann Urlaub machen und wir hören uns dann einfach in einer Woche später wieder. Ich bedanke mich für eine fantastische Sendung mit euch. Macht's gut!
Ein Podcast von fritz.de.